Und zwar das Bundessteuerblatt hat eine Feststellung getroffen. Es ist nicht möglich, den Tod eines Steuerpflichtigen als dauernde Berufsunfähigkeit im Sinne von § 16 Absatz 1 zu werten und demnach den erhöhten Freibetrag abzuziehen. Unser Staat, da leben wir. Und den Vogel schießt allerdings ab. Das muss ich euch noch gönnen. Das ist ein Kommentar zum Bundesreisekostengesetz. Hört. Stirbt ein Bediensteter während der Dienstreise, so ist damit die Dienstreise beendet. Alles wahr, alles gültig, alles aktuell. Genau, also in diesem Sinne war die Dienstreise Jesu spätestens im Grab beendet. Da war er tot. Und das würde man hier so einordnen können, aber wir treffen uns, weil wir wissen, die ist nicht beendet geblieben. Wir wissen, dass Jesus der Einzige und der Erste war, der sozusagen den Kreislauf zwischen geboren werden, leben und sterben und vergehen durchbrochen hat. Und die Verheißung ist, dass wir, die ihm glauben, ihm folgen werden, dass ebenfalls diesen Kreislauf wir durchbrechen werden, weil wir ewig leben werden. Und wir werden dem Tod, der hier in dieser Welt so mächtig ist, wir werden ihm entrissen werden. Wir werden ihm entkommen. Und deswegen treffen wir uns auch 2021 und sagen, was bedeutet Ostern 2021 für mich? Das ist nämlich kein geschichtliches Ereignis, dem wir hier nachspüren, sondern das ist ein Ereignis, das ausstrahlt bis in unsere Gegenwart. Und ich möchte vielleicht so zum Anfang eine kleine Warnung aussprechen an alle, die schon mehr als 20 Osterpredigten gehört haben. Glaub bitte keiner, dass er Ostern vollständig verstanden hat. Gott ist Mensch geworden und hat die Schuld der Menschheit auf sich genommen und das verändert alles. Das hat diesen Machtbereich des Teufels durchtrennt. Und da können wir immer wieder nur einen neuen Anlauf nehmen. Wir können immer wieder uns aufmachen und die Fastenzeit und Karfreitag und diese Hinführung, das hilft uns alles. Aber wir werden Ostern nie ganz durchdringen. Und ich lade euch ein, euch einfach innerlich aufzumachen und zu sagen, ja, was willst du mir, Herr Jesus, sagen, hier und jetzt, 2021, obwohl ich vielleicht meine, schon alles zu kennen. Ja, seit 4 Wochen beschäftigen wir uns als Gemeinde mit dem Markus-Evangelium und deswegen haben wir gesagt, wir ziehen sozusagen die Ostergeschichte aus dem Markus-Evangelium vor. Die wäre ja an Pfingsten dran. Wir ziehen sie vor, wo sie hingehört, also an Ostern. Und wir wollen die mal lesen, Markus 16, die Verse 1 bis 6. Amen. Das ist die Ostergeschichte nach Markus 16. Oder ein kleiner Ausschnitt davon. Und es zeigt die Szene, die Frauen, die machen sich auf im Morgengrauen Richtung Grab und sie trauern. Können wir fassen, was da sich abspielt, was da beschrieben wird? Wir kennen das nach jedem. Nach jeder Nacht kommt ein neuer Tag, nach jedem Winter kommt ein neuer Frühling. Das sind alles kleine Aufbrüche, die wir kennen, die uns vielleicht so ein bisschen auch erleben lassen, ein bisschen nachspüren lassen, was es bedeutet, wenn etwas vergangen ist, dass Neues daraus entstehen kann. Und die Juden in ihrem Kalender, die kennen nicht diesen Zeitstrahl so wie wir, sondern die haben Kreisläufe, wiederkehrende Kreisläufe. Und da beginnt das Leben eben, es kommt zum Wachsen, zum Erblühen, zur vollen Reife und dann Herbst, dann ermüdet es langsam. Das kann man auch auf uns übertragen. Wo stehen wir? Bin ich in der Lebensmitte? Bin ich am Anfang? Bin ich eher schon am Ende? Und irgendwann, und das trifft uns alle, irgendwann werden wir sterben. Obwohl Jesus auferstanden ist und ich gesagt habe, wir werden dem Tod entkommen. Das ist ja die Schwierigkeit. Auch wir werden sterben. Das ist 100% sicher. Stimmt das? Ist es 100%? Knapp 100%, würde ich sagen. Aber alle vor uns sind gestorben. Es lässt sich in Zahlen nicht ausdrücken. Einigen wir uns da drauf. 2/3 der Deutschen glauben nicht an ein Leben nach dem Tod. Hat die Apothekenumschau in Erfahrung gebracht. Und diese Frauen haben sich aufgemacht und die haben auch nicht daran geglaubt, hier einen Lebendigen zu finden. Die haben Jesus die allerletzte Ehre geben wollen. Und die haben gesagt, es war so viel durcheinander, wir müssen dort nochmal hin. Und dann haben sie sich abgesprochen und haben gesagt, wenn der erste Tag der Woche kommt, dann gehen wir ganz früh los, kaufen das Zeug, was wir brauchen und wir gehen zum Grab. Ein guter Plan, kühn, mutig. Guter Plan, schlecht durchdacht, könnte man sagen, weil sie nicht umrissen haben, dass ein großer Stein davor lag. Der lag nur bei ganz vornehmen Gräbern davor und der sollte die Toten schützen, dass keine Tiere oder sonst was reinkamen. Das haben sie einfach übersehen in der Hektik. Aber sie wollten Jesus quasi in ihrem geschützten Kreis die allerletzte Ehre geben. Wenn wir einen Menschen die letzte Ehre geben, dann meinen wir damit, wir gehen zur Beerdigung. Und wir lassen uns das durchaus, je nachdem wie nah wir der Person stehen, was kosten, sage ich jetzt mal. Also wir unterbrechen auf jeden Fall unseren Alltag. Wir nehmen Urlaub oder wir richten uns das ein. Wir reisen vielleicht auch ganz weit oder stellen kurzfristig Termine um, weil wir wissen, jemand die letzte Ehre zu geben, das ist einfach diese eine Gelegenheit. Und die Frauen, ich würde sagen, das war hier nochmal ein Stück mehr. Wenn wir Beerdigung feiern, dann ist der Sarg geschlossen in der Regel. Da steht ein schönes Bild vom Verstorbenen und es wird auch meistens heutzutage ausgedruckt, so dass jeder, der möchte, eins mitnehmen kann als Erinnerung. Die Frauen haben sich aufgemacht, um Jesus zu salben. Wir kennen dieses Zitat aus der Ostergeschichte. Es ist uns nicht fremd und deswegen meinen wir vielleicht, das wäre was total Routiniertes gewesen. Aber stellt euch doch mal die Damen vor. Die haben das Zeug gekauft, Öl und was da so steht. Und dann haben sie gesagt, und jetzt gehen wir los. Und dann nutzen wir diese Abgeschiedenheit. Wir nutzen den Raum, wo nur wir sind, um uns von unserem Jesus, den wir jahrelang jetzt kennengelernt haben, zu verabschieden. Es ging ja drunter und drüber. Sie konnten nicht damit rechnen, dass Jesus tatsächlich so schnell hingerichtet wurde. Sie wussten natürlich über den Lauf der Zeit, dass die Oberen ihres Volkes ihn kritisch sahen, gegen ihn waren. Sie wussten natürlich, dass er viel Stress hatte immer wieder, dass er dazwischen ging und dass viele mächtige Menschen ihm schon auch widerstanden oder widersprachen, aber sie wussten auch, wie viel Anhänger er hatte. Er ist ja erst ein paar Tage vorher durch Jerusalem mit dem Esel gezogen und hat die Menschenmassen begeistert. Und sie konnten auch, selbst wenn sie, wenn die Gefangennahme da war, konnten sie von einem fairen Prozess ausgehen. Das Land war römisch geprägt inzwischen und die Römer haben sich viel eingebildet auf ihre Justitia. Vor dem Gesetz ist jeder gleich, den Satz, den auch wir noch kennen und der auch für uns Gültigkeit hat. Und dann müssen sie diese abscheuliche Tat erleben. Frauen galten nicht viel, das wissen wir in dieser Zeit. Also die waren irgendwo gestanden und haben gesehen, was sie schier nicht geglaubt haben. Und dann geht der Prozess bis zum bitteren Ende, vom Auspeitschen bis Kreuztragen bis hin zum Tod. Und dann steht an einer anderen Stelle, dass sie beobachtet haben, wo der Tode hingelegt wurde. Nur deswegen wussten sie es ja. Und es war ihnen ein ganz großes Bedürfnis, sich von ihrem Jesus zu verabschieden. So ein bisschen wie beim Verkehrsunfall mit Todesfolge. Da geht nichts mehr. Das war's. Da hätte man vielleicht gern noch was gesagt, hätte man vielleicht gern noch gesagt, dieses oder jenes geklärt, aber das ist dann vorbei. Ich lese den ersten Vers nochmal. Und als der Sabbat vergangen war, kauft Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und um ihn zu salben. Das war das blanke Entsetzen, was die Frauen hier zusammengeführt hat. Und dann haben sie sich eben aufgemacht und sind zu ihrem Jesus, zu dem Rabbi, zu dem Meister hingegangen. Und ich habe es gerade gesagt, wir sind mitten in der im Markus-Evangelium. Und wir haben gehört, wie Jesus den Lahmen geheilt hat, von Benny Franz die Predigt, wo die den runtergelassen haben. Und Jesus sagt souverän vor vielen Menschen, nimm dein Bett und geh. Und er steht auf, nimmt sein Bett und geht. Wir haben die Predigt gehört vom Danny Fuchs, wo der eine mit der verkrüppelten Hand war und Jesus sagt vor allen Leuten, komm, streck deine Hand aus und das funktioniert. Er heilt diesen Menschen. Das haben diese Frauen erlebt. Sie haben die Kraft Jesu gesehen. Sie haben gesehen, wie souverän er ist, wie klug und weise er auf Fragen reagiert. Sie haben erlebt, was es bedeutet, in seiner Nähe zu sein, wie gut es ihnen tut. Sie haben erlebt, er ist absolut, hat absolut Autorität und trotzdem lässt er jeden neben sich stehen und nimmt jeden an. Das haben sie gespürt und jetzt liegt der Tod da. Sie haben erlebt, wie Jesus den Sturm stillt, waren vielleicht nicht im Boot gesessen, aber haben das natürlich unmittelbar erzählt bekommen. Und wie wir letztes Mal von Miriam gehört haben, sie haben erlebt, wie er dieses tote Mädchen wieder zum Leben erweckt. Und jetzt ist er selber tot. Sie haben Jesus erlebt, der einerseits nichts schön redet und trotzdem zuversichtlich ist. In einer Art und Weise, die unangreifbar schien. Die nicht abhängig war von diesen äußeren Umständen. Wir wissen, wie sehr wir abhängig sind mit unserer Zuversicht von äußeren Umständen. Und nach einem Jahr Corona kann man das, glaube ich, noch mal mehr sagen. Wir wissen, wie eine ganze Gesellschaft leidet und am Hund ist, wenn wir jetzt in das zweite Ostern mit Corona gehen. Und da haben die Frauen gemerkt, dieser Jesus, der ist so anders und was wird wohl passiert sein? Jetzt wissen sie, sie machen sich auf und gehen zu einem Toten. Sie wussten, es war kein Zufall, dass Jesus so viele Anhänger hatte. Immer wieder folgten ihm die Menschen, weil sie seinen Worten lauschten, weil sie seinen Gedanken folgen wollten, weil sie merkten, da geht was aus. Es steht an der Stelle geschrieben, dass die Menschen sagten, Jesus redet mit Autorität, mit Vollmacht. Ja, mir ist dabei ein Punkt so richtig klar geworden. Ich meine, wir kennen die Geschichte, wir wissen, wie sie ausgeht. Aber diese Frauen haben sich aufgemacht, obwohl sie eigentlich mit ihrer Hoffnung am Ende waren. Und die haben sich aufgemacht, um Jesus sozusagen die allerletzte Ehre zu erweisen. Und ich glaube, für uns liegt ein Teil drin, das wir nicht übersehen dürfen. Wenn wir uns aufmachen und sagen, Jesus, ich komme zu dir, ich bin niedergeschlagen, ich komme trotzdem zu dir, ich suche dich, ich suche dein Wort, ich suche das, was dein Wort für mich heute Morgen hat, dann kann Jesus da drauf reagieren. Ich habe mich gefragt, das ist jetzt hypothetisch, aber ich habe mich gefragt, was war wohl, hat vielleicht Johannes und Petrus und die anderen auch diesen Impuls gehabt, geht zu Jesus und salb ihn, und die haben es halt nicht gemacht. Und die Frauen waren einen Schritt kühner und haben das getan. Das ist jetzt natürlich Spekulation und ich will da auch nicht drauf eingehen, aber es ist einfach mal so ein Gedanke. Was allerdings keine Spekulation ist, dass Gott selbst dafür gesorgt hat, als sie ankommen, gut, der Stein war weg, will ich mich gar nicht aufhalten, aber Gott hat dafür gesorgt, dass die Szene nicht vorbei war, dass sie keine leere Gruft vorfanden, sondern da saß ein Engel quasi bereit für sie, wartend für sie, weil sie sich früh morgens aufgemacht haben. Das ist doch cool, oder? Und die haben deswegen als erste diese Botschaft gehört, erlebt, begriffen, gefasst. Zumindest halb, wenn wir die Geschichte weiterlesen, gab es ja doch eine ganz schöne Achterbahnfahrt der Gefühle. Also die waren kühn, das können wir festhalten, weil nachts auf den Friedhof, ihr müsst euch das vorstellen, bei Dämmerung noch. Und dann der Stein weg. Also wer von euch würde da reingehen? Ich nicht. Sicher. Wer ein 2 Tonnen, das hat man recherchiert, 2 Tonnen wiegt der, mindestens dieser Stein. Wer den wegbringt, ein Auto, ich habe nachgeschaut, wiegt 1400 Kilo im Durchschnitt, nur dass wir die Dimensionen kennen. Jürgen Mayer, deins ist deutlich schwerer, ganz klar. Ganz klar, und mit den neuen E-Motoren, die sind jetzt heute viel schwerer, ganz klar. Ich will euch sagen, 3 oder 4 Frauen können den Stein nicht wegrollen. Und wenn der weg ist, dann kann man also ich würde mich da nicht reintrauen. Ich würde sagen, wer den Stein weggerollt hat, wenn der da noch drin ist. Und die gehen da rein, das lesen wir. Für uns ist das ja gar nicht so spektakulär, weil wir kennen das ja schon, dass die reingehen, und wir wissen auch, es wartet ein friedlicher Engel auf sie. Aber sie tun es und sie sehen darin, sie erkennen ihn gar nicht als Engel, sie erkennen ihn, meinen, das ist ein junger Mann, und der erzählt ihnen, was passiert war. Ganz unspektakulär. Jesus ist auferstanden. Das ist eine neue Wortschöpfung. Ich glaube, die gab es vorher nicht. Logisch, hat man ja nie gebraucht. Jesus ist auferstanden, sagt der Engel. Und die Frauen können das natürlich, es ist ja so, wie wir erleben ja manchmal so Dinge und erst im Nachhinein verarbeiten wir die. Und ich glaube, so ähnlich war das. Die haben das zwar gehört, irgendwie, aber was heißt das? Das Geheimnis, wo Jesus quasi den Tod besiegt, das ist passiert, wo alle Welt geschlafen hat. Das ist passiert, da war keiner dabei, das hat keiner gesehen. Jesus ist alleine auferstanden und der Engel erzählt den Frauen, so war's. Jesus ist auferstanden, schau, siehe, da, wie steht's denn, siehe, da ist die Stätte, wo sie ihn hinlegten, sagt der Engel. Ja, das heißt, Jesus war tatsächlich hier, also sie haben sich auch nicht in der Tür geirrt. Jesus war tatsächlich hier gelegen und er ist jetzt nicht mehr da, er ist lebendig, er ist auferstanden, der Tod konnte ihn nicht halten. Was hätte der Satan darum gegeben, um Jesus im Tod zu halten? Er ist der Einzige, der die Schwelle des Todes durchschritten hat. Und er ist der Erste und wir werden ihm folgen. Das ist die Osterbotschaft, weil er dadurch alle Strafe auf sich genommen hat. Weil wir, so wie es der Bernd jetzt auch, finde ich cool, in ein paar Sätzen in der Einleitung skizziert hat, weil wir dann kein Problem mehr mit der Sünde haben. Die hängt am Kreuz und die hat Jesus abgestreift und er ist auferstanden, nicht als Jesus, sondern als Christus. Als Herr der Herren. Und der Engel sagt weiter in Vers 7, geht aber hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er vor euch hingeht, also Jesus vor euch hingeht nach Galiläa, da werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Der Engel erinnert quasi die Frauen daran, dass vorher, bevor das Ganze war, bevor die Kreuzigung war, Jesus mit den Jüngern abgesprochen hat, wir werden uns da und da in Galiläa treffen. Also ist ein ganzes Stück weg, Jerusalem, wo die Kreuzigung war, Galiläa im Norden. Und der Engel erinnert sie daran. Und ich schiebe dazu eine Parallelstelle in Markus 28 ein. Aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin sie Jesus beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Also da bezieht sich der Engel drauf und wir lesen es dann eben an anderer Stelle, dass das Treffen dann stattgefunden hat. Und der Engel erzählt es ganz normal, ganz unspektakulär. Keine Feuerblitze, kein was weiß ich, sondern ganz normal, so könnte man denken, wieso entsetzen sich denn diese Frauen? War doch eine beruhigte Szene, das Schwierigste mit dem dunklen Grab haben sie ja schon hinter sich gehabt. Aber ist uns klar, in welcher Situation sie sind? Also da ist Entsetzen, Zittern, Angst und Davonrennen, wie wir später gelesen haben, die einzig logische Reaktion. Das können wir nicht fassen, was da passiert ist. Und so finde ich diesen Bericht einerseits sehr sachlich und in der Wortwahl sehr, sehr passiv und sehr gedeckelt. Und andererseits spürt man aber auch, was das für ein Beben in diesen Frauen auslöst, dass sie dann das Grab verlassen und fliehen und nur noch davonlaufen. Da war nichts mehr mit, wir sprechen uns ab. Da ist jeder in seine Richtung gelaufen. Und Jesus sagt, wir hatten das am Eingang schon in der Offenbarung 1,18, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Und ich möchte dazu anfügen, die Frauen waren quasi live dabei. Sie haben diesen Auferstehungsthriller quasi, diesen Abspann noch miterlebt. Und wenn wir in Matthäus 8 nochmal kurz reinschauen, finde ich eine interessante Parallelstelle, die quasi nahtlos an dieses Ereignis andockt. Das war mir vorher nicht bewusst. Also wir haben gelesen, dass die Frauen davonlaufen und Matthäus 28,8 und sie gingen eilends weg vom Grab mit Furcht. Und dann geht's weiter und großer Freude. Also mit Furcht und großer Freude. Beides, Gefühlschaos. Laufen davon, fliehen und dann steht weiter und sie also mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkündigen. Also irgendwie davonlaufen, Kurve machen zu den Jüngern, da lagen vielleicht Tage auch dazwischen. Das wird ja so nicht genau gesagt. Was aber klar wird, dass so vieles hier drin steckt. Angst, Zittern, Trauer und das Letzte ist dann diese Freude. Das am Schluss, das setzt sich dann durch. Weil doch ein Verständnis entsteht, Jesus ist nicht tot. Und wenn wir Matthäus 28,9 weiterlesen, und siehe, also sie liefen zu den Jüngern, um zu verkündigen, und siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Ziemlich relaxed, oder? Ganz, das steht hier. Und sie traten zu ihm, umfassten seine Füße und fielen vor ihm nieder. Da sprach Jesus zu ihnen, fürchtet euch nicht. Geht hin und verkündigt es meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen. Das wiederholt er eben. Dort werden sie mich sehen. Das wäre so der zweite Punkt, der mir einfach deutlich geworden ist nochmal. Aus allem, was war, was auch so unser Leben ausmacht. Wir kennen diese Gefühle, ja. Wir kennen Angst und Zittern. Ich will davonlaufen. Ich will mich vergraben. Ich will nicht mehr. Mich regt das alles auf. Und wir kennen, dass immer wieder Jesus wirklich so diese kleine Osterbotschaft in unser Leben setzt und immer wieder hineinstrahlen lässt. Und letztendlich ist es nicht diese kleine Osterbotschaft, die aus jeder Nacht einen neuen Morgen entstehen lässt, aus jedem Winter ein neues Frühjahr, sondern es ist alles vollbracht. Jesus lädt uns alle ein, so wie wir sind, 2021, ganz neu. Uns einfach dran zu hängen, einfach zu sagen, ich glaube das. Du hast gesagt, Bernd, ich bejahe das. Genau. Nicht, weil ich es kann, weil ich auf mich verlassen kann, sondern weil ich dir glaube, dass du wirklich dieser Auferstandene bist, der dem Tod die Macht genommen hat. Martin Luther hat es das Herzstück des Glaubens bezeichnet und er hat ein interessantes Zitat, das könnten wir, glaube ich, auch alle schreiben. Er schreibt, mir ist es bisher wegen angeborener Bosheit und Schwachheit unmöglich gewesen, den Forderungen Gottes zu genügen. Wenn ich nicht glauben darf, dass Gott mir um Christi willen dies täglich beweinet zurückbleiben, vergehe ich. Also, dass Gott wirklich täglich traurig darüber ist. So ist's aus mit mir. Ich müsste verzweifeln, aber ich lasse es bleiben. Wie Judas an einem Baum sich zu hängen, das tue ich nicht. Ich hänge mich an den Hals oder an den Fuß Jesu Christi. Ja, da kommen diese Dinge zusammen. Dass Jesus eben nicht nur für sich gestorben ist. Und das privat gelassen hat, ich habe den Tod besiegt, sondern dass er das getan hat für uns alle. Und jeder, der seine Hand hebt und jeder, der sagt, ich will das glauben, ich will das bejahen, der wird, wie die Frauen auch, der wird Erlebnisse haben, die in seine reale Lebenswelt hineinreichen, die eine Plausibilität entstehen lassen, die das bestätigen. Das hat uns Jesus versprochen. Er hat gesagt, der Heilige Geist wird ausgegossen und ihr werdet Dinge erleben, die euch das tief bestätigen. Ich möchte dazu sagen, aber macht euch immer wieder früh morgens auf. Das ist eine wunderbare Botschaft, die wir haben, die über alle Trostlosigkeit und über alles, was das Leben so schwer macht, hinwegsteigt, die das nicht ausblendet, sondern Jesus hat es durchlebt und durchlitten. Ja, soweit. Ich mache Schluss. Amen. Frohe Ostern.